Hi, ich bin Elie Chevillet. Herzlich willkommen bei Queer Voices, der Podcast, der queere Stimmen lauter macht. Heute darf ich Djenaba Samura empfangen. Djenaba ist Autorin und Wissenschaftlerin. Als schwarze queere Person beschäftigt sie sich mit den Verbindungen zwischen Kolonialismus, Geschlecht und Sexualität. Sie forscht dazu, wie koloniale Vorstellungen bis heute unser Denken prägen und warum so viele Menschen noch immer glauben, Queerness sei nicht afrikanisch. In ihrem Essay Afrotopia, schwarze Konstruktionen von Geschlecht und Sexualität, zeigt Djenaba, viele Ideen, die heute als neu oder westlich gelten, wie nicht-binäre Identitäten oder alternative Familienmodelle, existierten in Gesellschaften außerhalb Europas schon lange. Djenaba lädt dazu ein, über Repräsentation, Zugehörigkeit und die Auswirkungen von Rassismus nachzudenken. Gleichzeitig erkundet sie die Kraft von Utopien und wie sie uns helfen können, gerechtere Zukünfte zu gestalten. Hi Djenaba.
Hallo.
Danke, dass du meine Einladung angenommen hast.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich riesig aufs Gespräch mit dir. Magst du dich zu Beginn vorstellen, deine Pronomen teilen und erzählen, wie du dich identifizierst?
Ja, klar. Genau, mein Name ist Djenaba Samura. Du hast mich ja gerade schon ganz, ganz toll eingeleitet. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich würde sagen, dass ich eine schwarze, queere Person bin. Genau, und ich lebe in Berlin, arbeite als Autorin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Mhm. Du hast als Kind in der Nähe von Bremen in Norddeutschland gewohnt. Wie war es für dich, dort aufzuwachsen?
Ehrlich gesagt, super schön. Ich hatte eine richtig gute Schulzeit tatsächlich. Oder zumindest hat es sich damals für mich so angefühlt. Ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte von meiner Kindheit, die ich so im Nachhinein anders einschätzen und reflektieren würde, vor allem in Bezug auf Rassismuserfahrungen, die ich, glaube ich, als Kind nicht so wahrgenommen oder gespürt habe, auch wenn sie natürlich trotzdem da waren. Gleichzeitig bin ich ein bisschen dankbar, dass ich es als Kind noch nicht so gecheckt habe, sondern erst so im Nachhinein einordnen konnte. Genau. Aber ich bin in einem relativ kleinen Ort aufgewachsen, außerhalb von Bremen. Ich war trotzdem viel in Bremen für Hobbys, die ich gemacht habe. Ich war super aktiv im Theater, ich habe getanzt, all diese Sachen. Aber dieser Ort hat mir nach meinem Schulabschluss sehr starke Beklemmungen gegeben und ich hatte sehr doll das Bedürfnis, in eine größere Stadt zu gehen. Und deshalb habe ich dann diesen Ort in der Nähe von Bremen verlassen.
Mhm. Du hast gesagt, dass du das mit den Erfahrungen mit Rassismus im Nachhinein gecheckt hast. Wann war das?
Das war tatsächlich, glaube ich, in der Zeit nach meinem Abitur. Ich habe ein Jahr auf den Philippinen verbracht, um einen sogenannten entwicklungspolitischen Freiwilligendienst zu machen, der auch in einer sehr starken kolonialen Tradition steht. Genau, und in dem Zuge habe ich mich mit kolonialer Geschichte und europäischer Expansion beschäftigt. Und ich glaube, durch die Auseinandersetzung mit Kolonialismus habe ich dann verstanden, was Rassismus eigentlich ist. Und ich glaube, der Umgang in meiner Familie mit Rassismus war sehr so diese Idee von Colorblindness. Also es ist genug, dass wir uns lieb haben und es spielt keine Rolle. Und der Umgang auf der anderen familiären Seite war sozusagen, Rassismus runterzuspielen, nicht zu sehen und so weiter. Also ich glaube auch einfach als Selbstschutz, also auf der schwarzen Seite meiner Familie, das einfach nicht sozusagen an sich herankommen zu lassen. Und ich glaube, als ich dann aber verstanden habe, was Rassismus eigentlich ist oder inwiefern ich auch davon betroffen bin, habe ich natürlich ganz viele Sachen so rückblickend anders eingeordnet und hatte erstmal ganz, ganz viel Wut in mir.
Djenaba, was bedeutet es für dich, queer zu sein?
Wow, ich glaube, das ist eine super große Frage, die ich gar nicht so direkt beantworten kann. Tatsächlich war Queersein für mich gar nicht so eine krasse Revelation. Also ich hatte nicht diesen Moment, was, glaube ich, häufig haben Leute haben, dass sie so ein Outing mit sich selbst haben, weil, wie ich auch in dem Buch beschrieben habe, ich glaube, ich Queerness gar nicht mit mir selber identifiziert habe. Es war eher so ein inneres Gefühl, das ich hatte, aber ich konnte nicht so den Finger drauf machen. Genau, und heute bedeutet Queersein für mich einmal Ausdruck meiner Sexualität und auch von Geschlecht, aber es ist vielmehr eigentlich ein politisches Verständnis der Welt für mich. Also für mich ist Queersein nicht nur eine Identität, die ich für mich selber sozusagen in Anspruch nehme, sondern es ist eine politische Haltung und es ist die Art und Weise, wie ich Gesellschaft verstehe eigentlich, ja.
Mhm. Magst du mehr über diese politische Haltung sagen?
Ja, genau. Also Queersein bedeutet für mich einfach, Normvorstellungen über Leben und über den Lebensweg einer jeden Person in Frage zu stellen. Heteronormativität, Kleinfamilie, Zweigeschlechtlichkeit und diese Dinge nicht als gegeben zu betrachten, sondern als konstruiert zu verstehen und damit auch etwas, was sich auflösen lässt oder etwas, dem man sich nicht anpassen muss. Aber diese Normen sind einfach super stark noch verankert und deshalb ist es eine politische Aufgabe, sie zu hinterfragen. Was nicht heißt, dass sie sozusagen nicht existieren können. Und ich glaube, Leute sind dann immer so, oh, jetzt möchte man mir mein Geschlecht wegnehmen und jetzt müssen alle Leute queer sein. Und das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass Geschlecht, aber auch Sexualität eben ein Spektrum ist und nicht in einer binären Idee von Mann und Frau oder heterosexueller Romantik und Begehren besteht, sondern es gibt ganz viel dazwischen, außerhalb von dessen und darüber hinaus und das darf genauso sein.
Mhm. Wann hast du entdeckt, dass du queer bist?
Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also genau wie gesagt, ich hatte nicht so einen Revelation-Moment. Tatsächlich, was passiert ist einfach, dass ich mich verliebt habe als jüngere Person und dann ja einfach versucht habe, das einzuordnen und zu verstehen. Genau.
Mhm. War es für dich einfach einzunehmen?
Gar nicht, absolut gar nicht. Also ich glaube, ich habe mich selber so ein bisschen dagegen gestrebt, aber auch, weil ich mich selbst, wie gesagt, nicht als queere Person betrachtet. Also für mich war das so, das fühle ich gerade, also ich bin in diese Frau verliebt, aber das heißt jetzt in meinem Fall nicht, dass ich queer bin, weil das geht ja gar nicht.
Mhm.
Also genau, wir lesen glaube ich gleich ein bisschen aus dem Text, aber da beschreibe ich auch so einen Moment, wo ich vor einem Spiegel stehe und es gab diesen Moment tatsächlich und ich war so, naja, ich kann ja gar nicht queer sein, weil ich sehe gar nicht aus wie eine queere Person. Genau, weil ich eben ein sehr feminines Auftreten habe, das damals auch hatte, ist jetzt ein bisschen so klischeebehaftet, aber so Kleiderröcke getragen habe, lange Fingernägel, mich geschminkt habe und die Idee von einer lesbischen Frau, zumindest in so einer weißen Normvorstellung von lesbisch sein, dem gar nicht entsprochen hat und ich auch tatsächlich keine einzige schwarze Person kannte damals, die queer ist und deshalb habe ich mich einfach darin nicht gesehen und ich dachte dann, das ist so ein einmaliges Ereignis, also ich war so, okay, du bist jetzt verliebt, aber das ändert jetzt erstmal nichts an deiner Sexualität, sondern es bezieht sich nur auf diese eine Person. Spoiler war nicht so, aber ja.
Bist du mit queeren Role Models aufgewachsen?
Ein bisschen. Mhm. Also tatsächlich hat bei uns damals im Haus ein schwules Pärchen gelebt und die haben mich ganz oft gebabysittet, wenn meine Mutter arbeiten war. Und ich glaube, das war mein erster Kontakt mit queeren Menschen. Und auf dieser Seite der Familie wurde Queerness tatsächlich auch sehr normalisiert. Also das waren einfach unsere Nachbarn und wir haben das sozusagen nicht thematisiert. Was ich nicht sagen würde, dass unbedingt gut ist, Sachen zu normalisieren im Sinne von, man thematisiert sie nicht oder tut so, als würden sie keine Rolle spielen, aber für mich war das einfach gegeben. Genau, und ich glaube, das war mein erster Kontakt mit queeren Menschen.
Mhm. Jenna, aber wenn gerade eine junge, schwarze, queere Person zuhört, die dabei ist, ihren Platz zu finden, was würdest du gerne mitgeben?
Ich glaube, ich würde die Person richtig gerne in den Arm nehmen und einfach sagen, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie richtig ist, wie sie ist. Und dass es auch andere schwarze, queere Personen gibt und dass sie damit gar nicht alleine ist.
Wie wichtig ist dir Queerness in deinem Umfeld?
Queerness ist mir sehr wichtig, in dem Sinne, als dass ich, glaube ich, keine einzige Person in meinem Umfeld habe, die nicht queer ist, also in meinem privaten Leben. Genau, und natürlich durchzieht Queerness alles andere in meinem Leben. Was lese ich, was schaue ich mir an welchen Orten halte ich mich auf, mit welchen Themen beschäftige ich mich? Und Queerness ist für mich aber total gegeben in meinem Umfeld und ich merke das einfach immer, wenn ich dieses Umfeld verlasse und dann in anderen Räumen bin, dass Queerness eben nicht so gegeben ist. Also für mich ist eigentlich Queerness ist der Status quo und alles andere ist die Abweichung am Ende des Tages.
Und wie ist das, wenn du zum Beispiel an der Uni bist oder in Umfelder, die weniger queer sind?
Ich glaube tatsächlich, dass meine Queerness dort, wo ich gerade arbeite, nicht so eine große Rolle spielt, sondern mein Schwarzsein der viel relevantere Aspekt ist. Weil Queerness ist etwas, was man mir nicht ansieht. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall straight passing bin oder kann ich auf jeden Fall sein, wenn ich das möchte. Aber schwarz bin ich immer. Und das ist nichts, was übersehen werden kann.
Und dass Rassismus eine viel größere Rolle spielt dann?
In meinem Alltag auf jeden Fall, ja.
Hat das Wort Community eine Bedeutung in deinem Leben?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich Teil von unterschiedlichen Communities, würde ich sogar sagen. Und Community ist etwas, das mich total trägt, was mich total bestärkt und was mir Halt gibt.
Mhm. Magst du mehr über die Communities, wo du dich bewegst, sagen?
Also ich bin Teil einfach von unterschiedlichen Queeren of Color Communities, sei es in meinem Freundeskreis, aber auch in der Laufgruppe, in der ich aktiv bin, Joyrun Collective, falls ihr Interesse habt, to join us, Black, Brown and Queer People on the Front, und wir versuchen sozusagen den Bereich von Sport zu öffnen für in dem Fall vor allem Schwarz of Color Personen, weil auch zum Beispiel ganz, ganz viele Freizeitaktivitäten, die es gibt, mit sehr vielen Hürden verbunden sind für queere Menschen, aber auch für nicht weiße Menschen.
Mhm. Magst du mehr über diese Hürden kurz sagen?
Ich glaube, das ist ehrlich gesagt einfach ein Ausschluss, der sehr subtil passiert. Also wir würden sagen, hey, jeder kann sich doch Laufschuhe kaufen und dann laufen gehen. Aber die ganze Economy, die sich so darum gebildet hat, mit sei es Geld für Startplätze, sei es Catcalling auf der Straße, sei es alleine in einem Wald laufen zu gehen und dann sich Sorgen zu machen, ob man unversehrt wieder zurückkommt, sei es zum Beispiel Trailrunning zu machen, was hier in Brandenburg super gefährlich ist, weil überall Nazis sind. Also es ist sozusagen, es sind so Beschränkungen, die, glaube ich, erstmal vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber die für uns auf jeden Fall super real sind.
Mhm. Jen, aber was tust du gerne?
Ich mache viele Dinge super gerne. Ich bin super gerne mit meinen Friends. Ich lese super gerne. Ich gehe, wie gesagt, super gerne laufen. Ich liebe es, ins Theater zu gehen. Ich vermisse das Theater so sehr. Es hat in meiner Jugend eine super große Rolle gespielt. Jetzt leider ein bisschen weniger. Und ich liebe Kaffee trinken. Und vor allem Kaffee trinken gehen. Ich finde, Kaffee trinken gehen ist eine ganz tolle Aktivität. Ja.
Warst du denn Schauspielerin?
Auch, ja.
In deiner Jugend?
In meiner Jugend, ja. Ich habe so Impro-Theater gemacht und Musicals tatsächlich.
Mhm. Was und wer inspiriert dich?
Wer mich inspiriert, sind definitiv all die schwarzen Frauen in meinem Leben. Seien es so populärere Personen wie Bell Hooks, Sadia Hartmann, all diese Menschen, die mein Denken geprägt haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, vor allem die schwarzen Frauen in meinem Privatleben, weil ich jedes Mal so beeindruckt bin davon, mit welcher Stärke, Kreativität und Leidenschaft sie an das rangehen, was sie machen, wie sehr wir uns stützen, halten und einfach we want to see each other win, und das ist, wo ich wirklich die meiste Stärke herziehe. Auch wie viel Unterstützung ich bekomme von den Menschen in meinem Umfeld, die genau sehen und erkennen, was ich mache und einfach ein großer Fan sind.
Voll schön. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, hast du mit Afrotopia einen sehr wichtigen Essay geschrieben. Ich mag den Einstieg besonders gern, weil er sehr persönlich ist. Hättest du Lust, die ersten Zeilen hier vorzulesen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Noch vor einigen Jahren war ich mir sicher, nicht queer sein zu können. Ich wusste, es gibt einen Teil von mir, den ich nicht richtig greifen, nicht in Worte fassen konnte. Tatsächlich hat es in meinem Fall weniger mit Scham oder der Angst vor Verurteilung zu tun, sondern mehr damit, dass ich mich nicht als queere Person und Queerness nicht in mir gesehen habe. Ich erinnere mich detailreich daran, wie ich vor circa 10 Jahren vor meinem Spiegel stand, mich kritisch betrachtete und dachte, so sieht keine queere Person aus. Little did I know, dass es keine Kopiervorlage für Queerness gibt, keine Gebrauchsanweisung und auch keinen visuellen Standard, den es zu erfüllen gibt. Zwar gibt es etwas, was wir als queere Ästhetik verstehen, doch auch deren Vorbild sind Ausdrucksformen weißer Queers. Was ironisch ist, da diese sich an zahlreichen Ästhetiken und Praktiken von schwarzen und of-color-Personen bedienen. Wie wir am Beispiel der Vereinnahmung von Ballroom oder der Adaption afroamerikanischer Begriffe wie Slay oder Period sehen können. Hinzu kommt, dass queere Ästhetiken nicht allen Queers gleichermaßen zugänglich sind. Wer per se immer überdurchschnittlich sichtbar ist, weil er sie aus gesellschaftlichen Normen herausfällt, überlegt sich zweimal, welche weiteren Marker er sie nutzen möchte, um die eigene Identität zu kommunizieren. Sich selbst auszudrücken ist ein Privileg, das viele von uns nicht haben, da wir gezwungen sind, uns weiß-europäischen Schönheitsidealen sowie Kleidernormen anzupassen, um unversehrt durch unseren Alltag zu kommen. Auch der Moment vor dem Spiegel hatte mit tradierten Vorstellungen von Queerness zu tun. Als ich da so stand, habe ich an queere und lesbische Frauen gedacht und war mir sicher, so bin ich nicht, denn ich sehe nicht aus wie sie. Zum einen dachte ich, ich sei zu feminin, um eine Lesbe zu sein, aber vor allem bin ich schwarz. Und keine einzige schwarze Person, die ich kannte, war queer und keine queere Person, die ich kannte, nicht weiß. Also konnte ich auch keine Lesbe sein. Logisch, oder? Dass sich damals für mich lesbisch und feminin ausschlossen und mehr noch lesbisch und schwarz als scheinbar widersprüchliche Kategorien erschienen, hat auch mit fehlender Repräsentation schwarzer Queers zu tun. Und damit, dass sich der Glaube, Queerness sei ein europäischer Import, in schwarzen und afrikanischen Communities hartnäckig hält. Nach der Devise Queerness is for white people. In mir selbst eine queere Person zu sehen, war daher ein langer Prozess. Für sich selbst zu checken, ich bin queer, ist eine Sache, diese Queerness auch auszuleben, eine völlig andere. Schwarze Queers sind die am meisten von Marginalisierung betroffene Personengruppe. Vor allem schwarze Transfrauen und Femmes. Jeden Tag wird eine unserer Schwestern ermordet. Sei es durch PartnerInnen, Familienmitglieder, NachbarInnen oder die Polizei. Und auch unsere Geschwister auf dem afrikanischen Kontinent sind tagtäglich mit der Gewalt queerfeindlicher Gesetzgebung und deren realen Folgen konfrontiert. Hier wird das Ausmaß der Überschneidungen von Misogynie, Queerfeindlichkeit und Rassismus klar sichtbar. Doch schwarze Queers haben schon immer existiert. Und sie werden immer existieren. In Afrika, in Europa, überall auf der Welt. Es ist Zeit, dass wir ihnen die Anerkennung zollen, die sie verdienen.
Vielen Dank fürs Vorlesen.
Sehr gerne.
Du schreibst über Whitewashing, also darüber, wie stark viele Vorstellungen von Queerness von weißen Perspektiven geprägt sind. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, in diese Geschichten komme ich gar nicht vor?
Ich glaube, das war während meines Studiums, als ich auch schon in so queeren Spaces war und die waren halt super weiß und mir wurde tatsächlich richtig oft meine Queerness abgesprochen. Also Leute haben immer angezweifelt, warum ich jetzt da bin, was ich da zu suchen habe oder so einfach so klassische Dinge, die man eigentlich eher erwartet, dass Eltern die sagen, sowas wie, aber ihr ist es vielleicht so eine Phase. Und tatsächlich habe ich auch zu dem Zeitpunkt mich selbst noch als bisexuell identifiziert und das hat es, glaube ich, nochmal so verstärkt, dass Leute einfach meine Queerness nicht ernst genommen haben. Genau, ich glaube, das war, wo ich das sehr doll gemerkt habe. Und dann natürlich so in der Auseinandersetzung auch mit queerer Geschichte. Also ich habe mich viel mit schwarzer Geschichte beschäftigt, aber eben auch mit queerer Geschichte. Ich habe Gender Studies studiert und zu dem Zeitpunkt fing es so an, dass intersektionale Ansätze eine Rolle gespielt haben, aber auf jeden Fall eher am Rand. Und die ganze Erzählung von Gender Studies, also Theorien, die wir gelernt haben, historische Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, die waren sehr geprägt von weißen TheoretikerInnen und von einer sehr weißen Erzählung von Queerness, die sich auch sehr auf den europäischen Kontinent und europäische DenkerInnen fokussiert hat.
Mhm. Wo hast du studiert?
Ich habe in Göttingen studiert.
Du schreibst und forschst über Repräsentation und Zugehörigkeit. Was war der Moment in deinem Leben, in dem du dich zum ersten Mal als schwarze, queere Person wirklich gesehen gefühlt hast?
Ich glaube, dann, als ich andere schwarze, queere Personen kennengelernt habe und wir sehr enge Freundschaften miteinander aufgebaut haben, die jetzt auch schon seit 10 Jahren bestehen.
Hast du aktiv danach gesucht?
Ich würde sagen, ich wurde tatsächlich gefunden.
Aha.
Ja, ich wurde angesprochen.
Hier in Berlin, oder?
Auch in Göttingen.
Ja. In Afrotopia schreibst du, weiße Queers denken zu häufig, dass ihre Queerness sie davon befreit, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Doch auch sie sind Komplizinnen in der Unterdrückung Schwarzer und Personen of Color. Eine Erkenntnis, die besonders schmerzhaft ist, wenn wir queere Communities in der Hoffnung aussuchen, ein Zuhause zu finden, gesehen und gehört zu werden. Als schwarze Queers müssen wir uns häufig entscheiden, ob wir unsere Energie aufwenden, um gegen Homo- und Transfeindlichkeit in schwarzen Communities zu kämpfen oder gegen Rassismus, Colorism und neokoloniales Denken in queeren Communities. Jenaba, viele Menschen erleben es als sehr einsam, wenn sie sich in queeren Räumen oder in ihren eigenen Community nicht vollständig wiederfinden und verlassen auch diese Räume. Wie war das bei dir?
Ich glaube, ich habe das große Privileg als Person, die in Berlin lebt, dass diese Dinge sich hier überschneiden und ich in queeren Räumen bin, in denen zu 80% auf jeden Fall auch nur Schwarz-of-Color-Personen sind. Es gibt viele Dinge, denen ich mich nicht mehr aussetzen muss, aber ich musste das auch eine Zeit lang. Und ich glaube, das ist so eine schmerzhafte Erfahrung, weil man queere Räume aufsucht, um eben Gemeinschaft, Zugehörigkeit, all diese Dinge zu erleben und gerade dann mit Rassismus konfrontiert zu sein, von Menschen, wo man denkt, die müssen es sozusagen eigentlich besser wissen, weil sie selber von Diskriminierung und Unterdrückung betroffen sind, ist eine richtig dolle Klatsche auf jeden Fall. Und ich glaube, was ich noch problematischer finde, ist dann dieser Versuch, sich frei zu machen. Du hast es gerade ein bisschen vorgelesen, aber sozusagen, naja, aber ich bin ja auch queer und Sachen so miteinander gleichzusetzen. Diese Dinge sind nicht das Gleiche und sie machen uns auch nicht davon frei, nicht selber zu diskriminieren. Also selbst ich musste Anti-Blackness verstehen. Ich musste eigene Rassismen, die auch ich internalisiert habe, verstehen. Ich musste Antisemitismus verstehen. Ich musste Transfeindlichkeit verstehen. Das ist nicht einfach weg, nur weil ich selber eine queere schwarze Person bin. Und es ist schon gar nicht weg bei weißen Queers, die sich noch nie mit deutscher Kolonialgeschichte auseinandergesetzt haben, die dann performativ bei Black Lives Matter mit dem kleinen Plakat gelaufen sind, aber dann trotzdem Weihnachtsessen nicht zu Onkel Heinz sagen können, weil, ach, der ist halt so. Ich glaube, Leute haben irgendwie dieses Privileg, sich in bestimmten Räumen freizumachen von Dingen, und das hast du einfach nicht, wenn du mehrfach marginalisiert bist, weil du immer die Zielscheibe von diesen Dingen bist.
Mhm. In Afrotopia schreibst du darüber, dass viele Menschen glauben, Queerness sei nicht afrikanisch. Ich finde diesen Teil sehr wichtig. Magst du ihn hier auch vorlesen?
Ja, sehr gerne. Also das Kapitel heißt Queerness afrikanisieren, Afrika queeren. Wen stellen wir uns vor, wenn wir an eine queere Person denken? Wem schreiben wir Queerness zu und wem sprechen wir sie automatisch ab? Zahlreiche afrikanische Politiker behaupten, und das ist mit Absicht nicht gegendert, wobei eigentlich mittlerweile müsste ich es gendern, darauf komme ich gleich zurück. Zahlreiche afrikanische Politiker behaupten, queere Identitäten seien ein Import aus dem Westen und löschen somit die queere Geschichte Afrikas aus. Der frühere Präsident Simbabwes, Robert Mugabe, behauptete, dass Queerness das moralische Gefüge Afrikas zerstöre. Neben Fragen der Moral hat die Annahme, dass Queerness und Afrikanischsein einander kategorisch ausschließen, auch rechtliche Konsequenzen. Homosexualität ist in 33 afrikanischen Ländern kriminalisiert und wird im Sudan und in Teilen Nigerias sogar mit dem Tod bestraft. Doch Queerness ist afrikanisch, war schon immer afrikanisch und wird auch immer afrikanisch sein. Die heute häufig als alternativ geltenden Vorstellungen über Geschlecht und Sexualität, wie zum Beispiel, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, waren in den meisten außereuropäischen Gesellschaften in der Vergangenheit schon Realität. Sie wurden jedoch systematisch ausgelöscht und überschrieben. Dennoch haben viele Konzepte es geschafft zu überdauern und finden sich auch heute mal aktiv, mal subtil in den verschiedensten Communities in Afrika wieder.
Danke dir. Wolltest du noch was über das Gendern sagen?
Ja, ich habe den Essay, der ist jetzt vor anderthalb Jahren, glaube ich, erschienen. Und ich habe damals absichtlich nicht gegendert, weil tatsächlich die meisten Figuren, die sehr prominent in dieser Debatte waren, also sei es jetzt im Zimbabwe, was ich genannt habe, aber auch Ghana damals zum Beispiel, waren männliche Politiker. Aber tatsächlich wurde leider im März 2026, also vor zwei Monaten, in Senegal auch ein Anti-LGBTQ-Gesetz unterschrieben. Und Senegal hat trotzdem einen Präsidenten, aber eine sehr starke Verfechterin für die Durchsetzung dieses Gesetzes war tatsächlich eine Frau, die sich sehr stark dafür gemacht hat, dass dieses Gesetz unterzeichnet werden muss.
Okay. Jeneba, woher kommt diese Vorstellung, dass Queerness nicht afrikanisch ist? Und was macht sie mit Menschen?
Genau, um zu verstehen, warum diese Dinge miteinander verknüpft werden, müssen wir historisch sehr weit zurückgehen, und zwar zu der europäischen Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents. In vielen afrikanischen Ländern gibt es bis heute Gesetze, die im Zuge des Kolonialismus implementiert wurden. Das waren zum einen Gesetze um sogenannte quote-unquote Rassenhygiene und zum anderen eben Gesetze rund um Homosexualität. Und beide Gesetze wurden am Ende des Tages etabliert, um sicherzustellen, dass sich eine weiße Mehrheitsgesellschaft oder eine weiße Population, eine weiße Elite sozusagen etablieren kann in vor allem städtischen Gebieten auf dem afrikanischen Kontinent. So zum Beispiel auch in Deutsch-Südwestafrika, im heutigen Namibia, wo im Zuge der Kolonialisierung eine afrodeutsche Population entstanden ist. Also Kinder, die mixed waren, und diese sollten aktiv sozusagen verhindert werden. Und das wurde zum einen durch Gesetze zur Ehe gemacht, aber eben auch durch Gesetze zur Homosexualität. Und diese wurden dann ja auch in britischen Kolonien zum Beispiel sehr stark implementiert und verfolgt. Und man hat das eingesetzt, weil man eine sogenannte deviante, also abweichende Sexualität vermeintlich beobachtet hat vor Ort. Das waren Sachen wie zum Beispiel Polygamie, gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivitäten und so weiter und so fort. Und das sollte unterbunden werden, weil es quasi nicht einer europäischen Norm entstand und somit aber auch gleichzeitig genutzt wurde, als Grund zu kolonialisieren. Also wurde ja gesagt, Menschen sind nicht zivilisiert und sie bedürfen sozusagen der Erziehung. Und Homosexualität war ein Weg, um das quasi durchzusetzen. Also das Verbot von Homosexualität.
Mhm. Viele Dinge, die heute als neu oder progressiv gelten, wie Nichtbinarität, Polyamorie oder Co-Parenting, existierten in Teilen Afrikas schon lange. Kannst du uns ein Beispiel erzählen, das dich selbst besonders bewegt hat?
Ich weiß nicht, ob mich selbst besonders bewegt, aber ich glaube, jedes Mal wieder überrascht ist diese ganze Idee von Co-Parenting, weil I totally get it, ist ganz tolles Konzept und ich glaube auch, die Kleinfamilie ist gescheitert und deshalb brauchen wir das. Und vor allem für queere Familien ist das eine ganz tolle Idee. Aber ich glaube, migrantische Familien können nur darüber lachen, weil alles, was wir immer getan haben, war Co-Parenting. Also nie haben hier zwei Elternteile alleine ein Kind großgezogen. Es waren immer Tanten, es waren Schwestern, es waren Cousinen, es waren die NachbarInnen, die gemeinsam sich um diese Kinder gekümmert haben. Und das dann sozusagen zu Reframe und Co-Parenting zu nennen, okay, aber es ist einfach keine neue Idee und migrantische Communities machen das auch bis heute jeden Tag. Genau, und das Gleiche gilt für andere Dinge. Also ich finde vor allem in Bezug auf Nicht-Binarität das super interessant, weil Vorstellungen von Geschlecht, die nicht binär waren, gab es auch auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Asien, in den Amerikas bereits davor. Also Zweigeschlechtlichkeit wurde genau wie Homosexualität gewaltsam durchgesetzt in den Kolonien in Afrika.
Mhm. Und ich finde auch das Beispiel von den Female Husbands interessant. Magst du kurz erzählen, was das ist?
Genau, die Female Husbands sind sozusagen ein historisches Konzept, das meistens in Teilen Nigerias sozusagen vorzufinden war oder vielleicht auch noch ist. Genau, und die Idee war da sozusagen, dass Erbe patrilinear, also über den Vater, weitergegeben wurde. Und um dann die Erbreihenfolge sicherzustellen, wenn sozusagen es keinen männlichen, also keinen Sohn oder so gab, war das dann die älteste Tochter der Familie eine symbolische Transition durchgelaufen hat. Ich glaube, wir müssen da uns bewusst machen, dass natürlich das historische Konzepte sind und vielleicht Begriffe, die wir jetzt verwenden, nicht eins zu eins darauf irgendwie passen. Aber was passiert ist, ist sozusagen, es ging nicht um eine vielleicht biologistisches Verständnis oder so von Transition, sondern wie gesagt eher um ein symbolisches und kulturelle Transition. Und wenn dann diese Tochter zum Sohn geworden ist, konnte sie zum einen die Familie weiterführen und das Erbe sozusagen haben, was damals tatsächlich hauptsächlich Land war und so, dementsprechend wichtig. Und dann konnte sie als nun männliche Person, Female Husband, jetzt würden wir wahrscheinlich sagen transmaskulin, eine Frau heiraten und mit dieser Frau auch Kinder bekommen. Und sie war dann auch, oder er, war dann auch der rechtmäßige Vater der Kinder, auch wenn er nicht der biologische Erzeuger war.
Mhm.
Genau.
Am Ende von Afrotopia erinnerst du daran, dass ein zentraler Grund für die Queerfeindlichkeit in Afrika liegt im europäischen Kolonialismus und in den patriarchalen christlichen Vorstellungen, die damit einhergingen. Ich finde den Anfang des Kapitels Queere Widerstand besonders wichtig, weil er heute Queerfeindlichkeit in Afrika in einen historischen Kontext setzt, der oft unbekannt bleibt oder totgeschwiegen wird. Hättest du Lust, diesen Abschnitt zum Abschluss unseres Gesprächs über Afrotopia vorzulesen?
Ja, auch sehr gerne. Queerer Widerstand. Entgegen allen kolonialen Bestrebungen konnten afrikanische queere Geschlechtsidentitäten nicht ausgelöscht werden. Sie haben all die Gewalt überstanden und werden auch heute aktiv gelebt. Was leider auch überlebt hat, ist die queerfeindliche Gesetzgebung der KolonialisatorInnen. In den meisten Kolonien wurden Gesetze etabliert, die sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen unter Strafe stellen und die auch dazu dienen, Transmenschen zu kriminalisieren. Wie fast überall auf der Welt werden queere Menschen auch in den meisten afrikanischen Ländern stigmatisiert und verfolgt. Die afrikanischen Staaten scheinen in den letzten Jahren ein Wettrennen darum zu veranstalten, wer die härtesten Anti-LGBTQIA-Sternchen-Gesetze vorlegen kann.
Danke dir. Jenaba, du arbeitest bewusst mit Utopien. Wie würde eine Welt aussehen, in der schwarze queere Menschen sich selbstverständlich zugehörig fühlen?
Wunderschöne Frage. Ich liebe Utopien. Ich bin eine große Verfechterin von Utopien, weil ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen, in dem the right is on the rising, wir Utopien brauchen. Und Utopien berühren mich immer sehr, sehr doll, weil sie auf jeden Fall auch eine sehr lange Tradition im schwarzen Denken haben. Also im Konzept von Afrofuturismus zum Beispiel, wo ja auch die Frage ist, wie würde eigentlich das Leben auf dem afrikanischen Kontinent aussehen, wenn er nie kolonialisiert worden wäre und wenn beispielsweise auch all die Ressourcen und all das Wissen, das ausgelöscht und vernichtet wurde, dort geblieben wäre. Aber Utopie ist auch ein sehr queeres Thema. Es gibt ja diese Idee von Queertopia. Und in Afrotopia überschneidet sich sozusagen beides. Also eine schwarze, queere Vision für die Zukunft. Und das ist jetzt so platt gesagt. Und was es im Konkreten bedeutet, ist dann immer die Frage, aber es würde einfach heißen, dass wir alle frei sind. Mhm. Frei, so zu leben, wie wir sind. Ohne Angst zu leben, ohne Angst vor physischer, vor emotionaler Gewalt, nicht in Nationalstaaten zu leben, die bestimmte Vorgaben haben, die uns einschränken, die uns kriminalisieren, die uns ausschließen und vor allem Bewegungsfreiheit würde es mit sich bringen. Genau, also es würde einfach bedeuten, dass jeder Mensch frei ist. Und das klingt jetzt immer erstmal so naiv und das ist auch ganz oft, was ich bekomme, dass Leute dann sagen, ja okay, aber das ist ja voll unrealistisch, aber eine Utopie muss auch nicht realistisch sein, das ist nicht die Aufgabe der Utopie. Die Utopie ist da, um uns Hoffnung zu geben und um uns die Möglichkeit zu geben, Dinge zu visualisieren und sie vorzustellen, weil Imaginationen haben tatsächlich sehr, sehr viel Kraft und wir brauchen sie, um irgendwie weiterzumachen.
Und warum sagst du, dass Utopien auch ein queeres Thema sind?
Weil es eben diese Tradition von Queertopia gibt, wo ja auch die Frage ist sozusagen, wie kann eine Gesellschaft aussehen, in der queere Menschen frei sind und in der alle Geschlechter möglich sind zu leben, in der jegliche Form von Begehren ist möglich zu leben. Genau.
Mhm. Jane, aber wie ist es für dich als schwarze queere Person in Berlin zu leben?
Nice, ich habe eine gute Zeit. Ja. Ich glaube, also ja, der einzige Ort, an dem ich lieber leben würde, wäre London oder Dakar und Accra, aber tatsächlich leider nicht wegen diesen Gesetzgebungen. Mhm. Aber danach ist das der viertbeste Ort, an dem ich mir, glaube ich, vorstellen kann zu sein.
Gibt es etwas in Deutschland, das du dir für schwarze, queere Menschen wünschen würdest?
Ich wünsche mir, dass wir uns ausruhen können. Ich wünsche mir Rest für uns, Erholung, weil wir können nicht mehr. Also wirklich, ich sehe regelmäßig, wie Menschen in meinem Umfeld und auch ich selber zusammenbrechen unter den Dingen, die wir irgendwie jeden Tag erleben und ertragen müssen. Und ich wünsche uns vor allen Dingen Erholung und danach wünsche ich uns einfach Joy, weil wir verdienen es, eine gute Zeit zu haben und nicht die ganze Zeit kämpfen zu müssen. Kämpfen kann sehr bestärkend sein, es kann sehr bestärkend sein, auf der Straße zu stehen, es kann sehr bestärkend sein, seine Stimme zu erheben, aber wie lange machen wir das schon? Und wir können nicht mehr.
Wie können weiße Menschen in queere Communities bessere Allies für schwarze Queers und POCs sein?
Ich glaube, so eine gängige Antwort ist zu sagen, do your homework, aber ich glaube, die ist auch einfach wahr. Also beschäftigt euch mit Rassismus, beschäftigt euch mit kolonialer Geschichte. Es gibt so viele Materialien, Bücher, Filme, Serien. Beschäftigt euch damit, was die Lebensrealitäten wirklich von schwarzen Menschen sind und versucht es zu verstehen. Und ich glaube, der erste Schritt dahin ist, so diesen Defense-Mechanism loszuwerden, über den wir auch eben schon gesprochen haben, von so, ja, aber ich bin ja queer und deshalb, ja, okay. Und jetzt, also, ne? Und ich glaube, wenn wir sozusagen tieflegend Rassismus verstehen, dann ist, glaube ich, der erste Impuls, sich dagegen stellen zu wollen und selber den eigenen Rassismus abbauen zu wollen. Und ich glaube, daran erstmal in erster Linie zu arbeiten und in zweiter Linie, und das ist mir super wichtig, schwarze Menschen nicht darauf zu reduzieren, weil schwarze Menschen machen auch ganz andere Sachen. Es gibt schwarze PhysikerInnen, es gibt schwarze RechtsanwältInnen, es gibt schwarze Leute, die einfach nur Blumen pflücken wollen. Das ist ein Zitat von Sharon Dodo-Otto. Sie hat einen wunderschönen Essay geschrieben, der heißt, dürfen schwarze Menschen Blumen pflücken? And they do. Genau, also reduziert schwarze Menschen nicht auf ihr Schwarzsein. Schwarzsein ist relevant und wichtig und wird immer eine Rolle spielen, aber schwarze Menschen sind einfach mehr als das, was Rassismus aus ihnen gemacht hat.
Danke dir. Gibt es etwas anderes, das du gerne in diesem Podcast teilen möchtest?
Ich habe jetzt natürlich das Gefühl, dass ich was total Großes sagen muss. Aber ich glaube, alles, was ich sagen möchte, ist, es sind harte Zeiten. Deshalb seid füreinander da.
Danke. Jane, aber zum Schluss hast du vielleicht Lust auf einen Quickie mit mir? Es geht nicht um Sex, sondern um eine Fragenreihe, die du kurz und knackig beantworten darfst.
Ja, let's go.
Let's go. Die Qualität, die du bei einer Person am meisten schätzt.
Offenheit.
Deine größte Qualität.
Enthusiasmus.
Was macht dich glücklich?
In der Natur sein.
Ein Lied, das du gerade gerne hörst.
Gerade höre ich richtig gerne Hello Hi von Lil Sims, weil es mir unglaubliche Motivation gibt.
Eine Person, die du attraktiv findest.
Zendaya. Ich bin richtig verliebt. Und diese neue Staffel Euphoria ist so schlecht, aber ich habe jede Folge geguckt, einfach nur, damit ich sie sehen kann.
Einen Content, den du empfehlen würdest.
Also passend zu unserer Folge natürlich die Serie Schwarze Früchte. Ihr könnt sie kostenlos in der ARD-Mediathek streamen.
Voll. Dein Lieblingsgericht?
Yasa Chicken.
Deine Stimmung jetzt gerade?
Richtig gut. Es macht mir total viel Spaß, mit dir zu reden.
Ich freue mich. Ja. Jenaba, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dazu beiträgst, die Stimme queere Menschen lauter zu machen.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
My pleasure.
Ja.
Ciao.
Tschüss.